Haben alle Menschen ein Trauma?
Was glaubst du? Würde fast mal unterstellen, dass 90% der Menschen kein gutes Gefühl für ihre Grenze haben. Wir dürfen nicht unsere Traumen als Entschuldigung nutzen, dass wir in die Verantwortung gehen. Mhm. Super, super wichtig.
Darkroom Dialoge, der Late Night Sex Talk mit Fabian Michaelis.
Hallo liebe Darkroom-Community. So, ab heute gibt's wieder Folgen aus unserem Studio hier in Köln und zu Gast ist Simone Auer. Simone ist in der BDSM-Szene schon seit langer Zeit unterwegs. Sie gibt Bondage-Workshops mit ihrem Mann und ist aber auch Heilpraktikerin. Besonders befasst sie sich mit dem Thema psychische Mikrotraumata. In unserem Gespräch erzählt sie, wie all diese ganzen unterschiedlichen Themen zusammenkommen und was Heilpraktikerin mit BDSM zu tun hat, zumindest für sie. Wir sprechen über Shibari, Grenzverletzung, wie man lernt, seine Bedürfnisse und Grenzen zu artikulieren und vor allem diese erstmal selber zu erkennen. So, bevor es losgeht, bitte noch abonnieren und liken, denn das hilft uns ja, spannende Gäste auf mein Sofa zu holen. Und jetzt viel Spaß mit Darkroom Dialoge und Simone Auer. Wann hast du denn gemerkt, dass du schon mehr Interesse an Sexualität hast als, sag ich mal, der Otto Normalbürger?
Ja. Also ich glaube, ich hatte immer schon eine Faszination dazu und es fing eigentlich an, ich habe mit knapp 20 haben wir so ein Doku gesehen, bei SternTV, glaube ich, war das damals. Und da konnte man sich mal einen Club angucken und da bin ich quasi, und dann haben die noch so gesagt.
Was für ein Club?
Ein Swingerclub.
Was war das? Weißt du, welcher das war?
In Nettetal, der... Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt.
Okay.
Wie, kennst du da einen?
Nee, aber ja. Deswegen habe ich gerade abgewunken, weil kenne ich eh nicht. Ich hatte gehofft, weil der Running Gag in dem Podcast ist hier Erotik-Diskothek Beverly.
Ah, kennst okay, ja, noch? Ja.
Die abgebrannt. Das kommt in jeder Folge irgendwann mal vor.
Und die haben halt gesagt, man kann auch mal einen Nachmittag vorbeikommen, wenn der Club zu hat und schaut sich das einfach mal an. Mhm. So, ne? Und dann sind wir so dahin und haben festgestellt, auch das sind irgendwie, also zumindest das Personal ist total nett. Und dann
mit deinem damaligen Freund oder
mit meinem damaligen Mann. Okay. So. Mhm. Und das war so ein bisschen, wo wir gesagt haben, auch irgendwie ist da so eine Faszination und wir gucken uns einfach mal verschiedene Clubs an.
Wie alt warst du da?
21.
Ah, krass.
Also ich bin seit über 20 Jahren in der Szene.
Ach, krass, ja. Bei mir hat es damit angefangen, dass mir so eine Freundschaft Plus, die ich hatte, irgendwann erzählt hat, dass sie Escort macht.
Das war tatsächlich meine erste...
Und ich wollte immer einen Dreier haben und habe dann gesagt, ja, könnte ich meine Kollegin fragen? Ich wusste halt, das war tatsächlich mein erster Dreier. Dann.
Ja.
Und dann halt auch mit der Freundin danach zu Swingerclub. Damals gab es ja auch so Fetischpartys noch
das
gar nicht.
Es gab ja auch noch, ich glaube, den Joy Club gab es vielleicht schon, aber ne, ich kannte ihn nicht tatsächlich.
Doch, genau, den gab es schon, da habe ich nämlich relativ früh angefangen. Ja.
Ich weiß, man konnte bei den Schlagzeilen, konnte man mit Chiffre so Menschen anschreiben, so die irgendwie diesen Fetisch hatten. Ne?
Diese Schlagzeile habe ich, kannte ich bis du davon erzählt hast, auch gar nicht. Und das Interesse, okay, Swingerclub ist ja dann nochmal was anderes als BDSM.
Mhm.
Wie ist das dann gekommen?
Ja, also tatsächlich waren wir im Swingerclub und waren dann auch mal da, als Menschen da waren. Und dann habe ich festgestellt, nee, ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. So, ne? Also ich finde, also es war eine nette Atmosphäre und zum Tanzen fand ich super und zum Essen auch. aber ich habe gemerkt, dass alles Weitere interessiert mich eigentlich gar nicht. Also macht nichts mit mir so, ne? Und dann haben wir uns irgendwie nochmal weiter aufgemacht und dann habe ich einen Clubbesitzer kennengelernt aus Dortmund, der BDSM-Partys macht.
Der neben der Shikaria, der Club, Sadasia?
Die Dark Desire im Bedo. Und das war einfach so ein total netter Kontakt und das war dann tatsächlich meine erste Party und der hat uns einfach auch super süß an die Hand genommen. Ne? Mhm. Also ich war wirklich blutjung so gefühlt und hatte einfach auch von nichts einen Plan und der hat einfach geschaut, dass ich mich, ne, oder dass wir uns da wohlfühlen. Da bin ich das erste Mal mit Shibari in Kontakt gekommen und das hat mich tatsächlich auch gefesselt. So.
Ja.
Sowohl aktiv als auch passiv und ich mache jetzt fast seit 20 Jahren Shibari.
Ah, das ist quasi der Einstieg.
Das war mein Einstieg. Genau.
Szene. Krass, okay.
Und dann ging's auch viel in den Bereich DS. Also so Shibari und DS, das sind so meine Bereiche, wo ich.
Vielleicht erklärst du nochmal, was DS ist.
Okay, dominant Submission, also dass sich wirklich die Augenhöhe verschiebt und einer führt und einer folgt.
Ja.
Genau.
Ich muss ehrlich sagen, mit diesem Shibari, das ist einer der wenigen Sachen, wo ich so überhaupt, also wenig Berührungspunkte hatte. Also ich habe einmal eine Session gehabt, wo jemand dabei war, der das konnte, habe das halt einmal erlebt. Aber das würde mich auch interessieren. Ich weiß nicht, warst du schon mal im KitKat-Club? Da gibt es immer so
in Berlin meinst du?
Ja, genau. Ja, da gibt es so ein Pärchen, der, also da werden durchaus im Club dann Menschen an die Decke gehangen und das auch so ganz, ganz langsam gemacht. Vielleicht, also das würde mich interessieren, was ist das Besondere an Shibari? Also sowohl als nehmende Person als auch als gebende Person.
Ja. Kann man nicht ganz so allgemein beantworten, weil es so viele Facetten von Shibari gibt. Also du kannst extrem schmerzvoll fesseln, dass es Folter ist. Du kannst extrem meditativ fesseln, dass es einfach nur loslassen ist. Du kannst reingehen in dieses Gefühl, oh, du hältst den anderen und er kann sich fallen lassen. Du kannst total ästhetisch fesseln, ne, dass du wirklich ein Kunstwerk baust so, und diese Schönheit des anderen preisgibst. Das, was wo ich immer so hin bin, ist, dass es quasi um die Verbindung geht. Ne? Also ich liebe es, sowohl ob es jetzt aktiv oder passiv ist, einfach zu merken, okay, ich kann den anderen bewegen, ich kann ihn da führen, ich krieg seine Reaktion. Und es gibt auch Leute, die fesseln und haben am Ende das Endprodukt, sag ich mal so. Und dann ist es cool. Und ich liebe diesen Weg. Also es ist ein bisschen wie Tanzen so. Und es fängt mit der ersten Bewegung an. Und das ist so das, was mich fasziniert hat.
Und das sowohl als, wenn du selber fesselst, als auch wenn du das...
Ja, es sind andere Aspekte. Also wenn ich in der... ich mag passiv eigentlich überhaupt nicht, weil es ist eben nicht passiv, ne? Also passiv ist so ein bisschen dieser Seestern, ne? Und eigentlich braucht man vom Model, braucht man ganz viel Präsenz, man braucht die Aufmerksamkeit, man möchte eine Reaktion haben. Und da ist es oft dieses Fallenlassen, ne? Das ist ein ganz großer Aspekt und, oft können wir dann in diesem Fallen lassen oder in diesem, ne, jetzt sind die Hände gebunden, ich kann ja nichts tun. Ne? Manchmal können wir unseren Kopf so ein bisschen damit überlisten, ne, dass wir wirklich zur Ruhe kommen oder dass wir auch sagen, okay, und mit dieser Energie erlaube ich mir, in die Sexualität reinzugehen. Und wenn es aktiv ist, kommt auch so ein bisschen drauf an, ob ich es jetzt wirklich persönlich oder beruflich mache. Wenn es persönlich ist, ich liebe einfach Reaktionen. So, ne? Wie
Reaktions- sehr
viele,
Fetisch,
ja, genau, viele Menschen. Und ich liebe es, die Schönheit des anderen sichtbar zu machen. So, das ist wirklich so dieses, wenn ich merke, oh, ich finde ihn im Seil schön, dann das spüren die Leute einfach so, ne? Also das ist was mich immer fasziniert. Ich komme mal so ein bisschen aus dem therapeutischen Bereich, ne? Also das war auch schon ganz spannend. Das hat sich tatsächlich auch immer gemischt, diese beiden Themen. Also ich bin viel in Clubs gegangen, weil ich Leute beobachtet habe. Ja, also als Frau, damals bist du ja überall umsonst reingekommen, mittlerweile ist es ja ein bisschen angezogen, aber ich liebe es, in Clubs zu gehen und zu merken, okay, wann ist es eine coole Verbindung, ne? Wann gehen die Leute wirklich cool aus einer Session raus, wann, ne? Es passieren ja leider nicht nur gute Sachen, nur auch viele schlechte Sachen in der Szene, das muss man auch sagen. Und was wurde da überschritten? Und ich habe immer schon irgendwie diese Faszination gehabt, um Menschen verstehen zu wollen, ne? Oder auch mich verstehen zu wollen. Und das war auch so der Grund, warum ich auch sage, okay, ich biete mittlerweile auch Shibari-Sessions an, wo es einfach ein Erfahrungsraum ist.
Über deine therapeutische
Ja, also ich biete keine sexuellen irgendwie Dienstleistungen an, sondern es ist wirklich ein Therapieraum, weil auch viel, wir haben so ein bisschen vorher über das Begriff Trauma gesprochen, ne? Wo,
was da reden wir gleich in Ruhe nochmal.
Ja, genau, gar nicht so damit verbindet.
Beim, beim,
ich bin zu schnell.
Beim Shibari bleiben, dann gehen wir da drauf zu. Weil ich kenne, also mir ist das erste Mal Shibari begegnet bei diesen Kink-BDSM-Pornos, wo die Frauen halt dann auch so an die Decke gehangen haben, dass sie die halt auch, also das fand ich faszinierend, drehen und wenden konnten und dann halt auch zum Geschlechtsverkehr einfach die auch gut, also
gut platziert.
Gut platziert und es sah auch jetzt nicht ungemütlich aus, weil die hängen dann da ja teilweise 2-3 Stunden und das kann ich mir schon vorstellen, dass die das auch, also sie machen das ja auch da sehr gut. Inwiefern ist es denn bei dir auch mit Sex, mit wirklichem Sex verbunden? Oder hat das, wie ist der sexuelle Aspekt da?
Bei mir tatsächlich nicht. So, also es gibt bei vielen ist es anders. Genau, für mich ist es eher was, wo ich wirklich also ich komme in meine Lust so und Erregung hat einen großen Fokus oder Sinnlichkeit, aber es ist auch viel den Körper wahrnehmen und die Verbindung mit dem anderen. Also tatsächlich hat es bei mir gar nicht so den sexuellen Fokus.
Aber also du wirst schon geil davon, aber oder nicht immer oder manchmal oder?
Ja, schwierige Frage. Nee, nicht immer. Also tatsächlich ist es eher so ein Erfahrungsraum so.
Ja.
Und es darf alles da sein. So habe ich Shibari erlebt.
Ja.
Ne? Und so gebe ich es auch gerne weiter, weil oft ist dann so der Fokus auf, du musst jetzt erregt sein oder irgendwie, das muss was mit dir machen, dass es sogar eher in die Blockade geht. So.
Ja.
Und für mich kann es alles sein. Ne? Also es kann sein und das ist auch immer, wie ich es mit meinem, ne, wenn mein Partner und ich zum Beispiel fesseln, wir machen keine Shows. Weil wir wollen eben nicht sagen, oh, wir haben das und das Ziel, sondern es kann sein, selbst wenn wir eine Demo machen, dass es einfach nur in dem Sinne ganz sanft und gehalten werden geht. Ne? Wenn die Leute es langweilig finden, ist auch okay so, muss sich keiner angucken. Aber wir performen nicht so. Und genau das ist für mich Shibari. Also wenn ich, egal ob passiv oder aktiv, wenn ich fessel, habe ich keine... Am Ende muss es so und so aussehen, sondern ich kreiere diesen Weg. Und es kann sein, dass dieser Weg mit Lust gepflastert ist. Es kann sein, dass dieser Weg mit Tränen gepflastert ist. Es kann sein, dass es irgendwie ja um Schmerz, Trauer, um Wut, was auch immer. Es ist was, wo was entstehen darf.
Aber ist es nicht, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass ich jemanden fessel, dann brauche ich ja gewisse Skills.
Mhm.
Und ich muss das ja auch ein bisschen irgendwie vorbereiten, in welche Richtung es geht. Also das heißt, der aktive Part muss sich ja schon vorher überlegen, ob das eher schmerzhaft nicht.
Nee,
aber da muss man richtig gut für sein dann.
Muss
oder?
Im Moment sein. Also wenn ich irgendwas mit dir mache, gibst du mir ja ein Zeichen. Also nicht verbal, sondern ne, ich lege irgendwie ein Seil um dich oder so und dein Körper reagiert. Und ich muss in der Lage sein, diese Reaktion zu lesen. Und es kann ja auch sein, dass du eigentlich voll der harte Kerl bist und ich sag mal immer ne total viele Reize breist, aber dass du heute auf einmal merkst, boah, nee, eigentlich bin ich ganz weich.
Aber ist es nicht, also ich denke jetzt die ganze Zeit an den technischen Aspekt. Fesselt man nicht, wenn man jetzt weich und angenehm fesseln möchte, fesselt man dann nicht mit einer anderen Technik, als wenn man jemandem wehtun will?
Also ich sag mal, wehtun kann man immer recht schnell improvisieren. So.
okay, got it. Ja.
Das, was natürlich ist, wenn du jetzt wirklich in Suspension gehst, ne, also wenn du jetzt in die Luft gehst, ne, dann muss die Fesselung gut sitzen. So, ne? Also da musst du natürlich den Sicherheitsfokus machen oder im Kopf haben. Ich bin tatsächlich voll der Fan vom Flowwork, weil ich einfach dabei, ne, weil ich mir diese Freiheit habe, ne, ich muss nicht, also natürlich habe ich im Hinterkopf, ne, ich komme auch aus dem medizinischen Bereich, ne, was Nerven angeht und so, das habe ich schon im Hinterkopf. Aber ich kann auch wirklich einfach nur ja wickeln und so, weil ich einfach weiß, okay, es geht danach nicht in die Luft und derjenige kann runterfallen.
Also das heißt, ihr fangt dann so eine Fessel-Session an und es ist jetzt offen, ob ihr danach oder dabei Sex habt oder gar nichts passiert.
Ja.
Aber du hast schon manchmal gefesselt Sex.
Ja.
Okay, also das ist quasi im Topf mit drin, muss aber nicht ausgespielt
werden.
Genau, das
halt, was entstehen darf.
Mhm. Okay,
ja.
Cool. Tatsächlich ist es ja so, wenn man an Shibari denkt, denke ich persönlich, muss ich sagen, ja immer an dieses Suspension-Ding,
ja,
ne? Weil es wahrscheinlich auch das Beeindruckende ist. Ne?
Ja.
Und,
sieht auch am coolsten aus von außen.
Ja, sieht cool
aber
aus.
Aber nicht unbedingt
von
innen.
Immer so, ein Bein so und das andere Bein so. Ne? Das ist ja so das
der Klassiker,
Standard-BDSM-Ding.
Ja.
Was ich tatsächlich mal erlebt habe mit bei einer Session mit jemandem, der das konnte, der hat zwei Frauen ganz nah, also unsere damaligen beiden Freundinnen, ganz nah aneinander gefesselt, was ja auch irgendwie so was ganz spannend war, wenn man da...
Also Shibari ist halt ein riesen, riesen Feld, ne? Und diese Suspension und so ist total cool so. Aber das war immer so ein Bereich, wo ich gemerkt habe, oh, ich fühle mich da nicht so wohl. Also ich kann eine Suspension machen so, aber mir geht's wirklich um die Verbindung zwischen zwei Menschen so, ne? Also ich bin auch nicht jemand, also ich bin sehr wählerisch so immer, weil ich einfach auch eine gewisse Basis brauche und wo ich merke, okay, das ist das, was mir wirklich was gibt, wenn sich so die Spannung aufbaut. Ne?
Was ist wenn man dann so gefesselt ist, also ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist, dass jemand Panik gekriegt hat und raus aus der Situation will?
Also mir ist es noch nicht passiert tatsächlich. Es kann natürlich sein, dass du auf einmal merkst, okay, irgendwie ein Nerv oder so ist abgeklemmt. Ne, das kann also ne, es gibt das.
Nee,
ist,
ich meine nicht nur, dass ich meine jetzt gerade eher
meinst
so
emotional.
Ja, dass man also das könnte ich mir jetzt vorstellen, so dass ich das eine Zeit lang gut finde und dann plötzlich merke Enge.
Mhm.
Also gibt's ja viele Menschen, die auch in Eng bleiben und so, ne und.
Ich bin der Meinung, man merkt das deutlich vorher.
Okay.
Und wenn du gut bist, merkst du es auch, bevor der andere es merkt, so, ne? Aber das kommt natürlich jetzt auch so ein bisschen aus der Richtung, wo ich herkomme, dass ich einfach sehr sensibel bin, wenn ich merke, okay, da versteift sich jemand da, ich sag mal, haut jemand so aus dem Kopf ab, ne? Und ist nicht mehr gut im Körper. Das ist ja das, was vor der Panik kommt, dass man merkt, okay, irgendwie ist man gar nicht mehr so mit sich selber verbunden. Und das kann man gut man kann es nicht gut erkennen, das ist das Problem, aber man kann es erkennen, ne, wenn man der aktive Part ist. Ansonsten gibt's immer Scheren, ganz klar, ne? Also dann wird eben das Seil zerschnitten, ne? Das
hast du so eine medizinische Schere dann immer, mit dem man so
wir gut haben so einen Cutter haben wir quasi.
Ja. Okay, der ist dann bei der Session dabei.
Immer. Also,
ah, okay, und ja, das ist super interessante Sache. Wusste
und das ist auch was, wenn man mit irgendjemandem zum Beispiel in eine Shibari-Session geht, so. Ich gucke, ob der irgendwas in seinem Beutel hat, um ein Seil durchzuschneiden. Sonst würde ich niemals mit dem Menschen fesseln, ne? Das muss man einfach so im Hintergrund bedenken.
Mhm. Krass. Wer fesselt vielleicht für mich gut? Ich habe ADHS, um so ein bisschen.
Also ich bin auch ich glaube, dass ja viele neurodivergenten Menschen hier so in der Szene unterwegs sind. Und wir haben ganz, ganz viele Menschen im Kurs, weil die oft sagen, oh, das zentriert mich so sehr, weil sonst ist immer so viel los im Kopf. Und durch das Seil, durch die Berührung, durch dieses im Moment sein, kommen ganz viele Leute zur Ruhe.
Das ist krass. Du machst gute Werbung. Also ich krieg richtig Bock da drauf. So, ich habe gerade so überlegt.
Es ist großartig. Ich liebe es ja auch.
Es war noch nie sowas. Also klar, habe ich so bei SM-Sessions schon mal Frauen die Beine hinter den Kopf gefesselt und so an so Möbel dran gefesselt. Aber natürlich ist das eher amateurhaft und hat dann mit der Kunst des Shibaris wenig zu tun, sondern weil es halt Mittel zum Zweck ist. Aber jetzt, wo du das sagst, finde ich, das interessiert's mich sehr. Dann lass uns mal so die Kurve kriegen mit dem Therapeutischen und das dann am Schluss irgendwie verbinden. Mit wann hast du denn angefangen, dann in diese Therapie-Sache zu gehen und was machst du da genau?
Ja, also ich komme aus dem medizinischen Bereich beruflich und ich hatte immer schon eine Faszination von Körper und auch von Psyche. Habe dann meinen Heilpraktiker gemacht und ich habe den großen, das heißt, ich behandle auch den Körper, aber es hat sich einfach so ergeben, dass ich dass immer mehr Menschen in die Praxis kamen quasi, wo es Richtung Persönlichkeitsentwicklung und Trauma ging.
In welche Praxis? In
meine Praxis als Heilpraktikerin.
Okay, du hast.
So, ne? Also es fängt an mit Übergriffigkeiten, ne? Was ja auch in der Szene häufig leider immer wieder passiert. Es ist total spannend, weil wir bringen einfach unsere alten Prägungen automatisch mit, wenn wir in Spielen gehen, so, ne? Und das ist was manchmal sehr schmerzhaft ist, was manchmal super ist, um uns Sachen bewusst werden zu lassen. Und manchmal ist es großartig, weil wir es mit unterstützend nutzen können.
Ich will noch mal ganz kurz, wann hast du diese Praxis aufgemacht?
Moment, jetzt muss ich rechnen.
Ja, ich will gar nicht irgendwie auch keine Jahre. Keine Jahre
zahlen,
aber
nein.
Ich will so ein bisschen den Weg dahin. Du kommst aus dem medizinischen Bereich und du überlegst dir jetzt, ich will da noch tiefer reinmachen und möchte Heilpraktikerin werden. Dann macht man wahrscheinlich auch mal eine Heilpraktiker-Ausbildung und so, weil es ist ja auch eine relativ krasse Verantwortung, gerade mit traumatisierten Menschen zu arbeiten?
Hatte ich nie vor. Also ich wollte voll auf körperlicher Ebene gehen, beziehungsweise ich habe halt festgestellt, in der Medizin, die kommt ganz schnell an die Grenzen und es wird immer nur quasi das Symptom unterdrückt, ne? Und das war, wo ich gemerkt habe, okay, nee, irgendwie will ich mehr und den Menschen einfach nochmal anders unterstützen. Und genau, dann habe ich den HP gemacht und habe vor...
Sorry, ich muss noch unterbrechen. Was ist der Unterschied? Also es gibt ja ganz viele Sexualtherapeuten und Traumatherapeuten und das Therapeut ist ja auch kein geschützter Begriff. Was ist der Unterschied zu einer Heilpraktikerin? Ist das ein geschützter Begriff? Oder?
Ja.
Ah,
ja.
Okay.
Das ist ein geschützter Begriff.
Okay.
Wobei, wenn ich ehrlich bin, heißt das trotzdem nicht, dass Qualität da ist. Okay. Also die, wenn du den Heilpraktiker machst, das ist eine rein schulmedizinische Prüfung, so mhm. das, und es wird überprüft, dass du keine Gefährdung für die Volksgesundheit bist. Mhm. So, das mhm. heißt, eigentlich darf der Heilpraktiker dich nicht umbringen. So, ja, das sollte okay. gewährleistet okay. sein. Heißt aber auch nicht mehr so. Das heißt, alles, was du dir an Fortbildung, an Ausbildung irgendwie anders noch erarbeitest, das ist schön, wenn du das machst. Und es gibt immer mehr Verbände, die versuchen, irgendwie eine Qualität quasi da reinzubringen. Aber theoretisch kann ich jetzt irgendein Buch lesen und dann sagen, ich biete das an. Mhm. So, ne? Weil ich diesen HP habe. Ne? Mhm. Das heißt, es hat immer viel mit Eigenverantwortung zu tun. Und
Heilpraktiker ist das auch ein relativ weites Feld? Also was lernt man dann da so in der Grundausbildung?
In der Grundausbildung lernst du quasi Schulmedizin, Krankheitsbilder, Anatomie.
Ach Quatsch, das ist quasi so eine ärztliche Assistenz.
Ja, genau. Notfallsituationen, Injektionen, die ganzen
Sachen. Aber die Ausbildung hat nichts irgendwie mit der Psyche irgendwie zu tun.
Erstmal nicht. Also die Prüfung.
Ja, genau.
Es gibt natürlich Ausbildungen, die direkt gekoppelt sind mit irgendwas, aber die reine Überprüfung ist...
Und wie hast du dann angefangen? Also was waren denn deine ersten Klienten dann als Heilpraktiker?
Ich habe sehr über den Körper angefangen. Das heißt, ich habe sehr viel über, ich sag mal, muskuläres System angefangen, über Massagen. Und dann ist aber einfach aufgefallen, dass ich, also ich bin oder bringe einfach eine Hochsensibilität mit. Das heißt, in dem Moment, wo ich Menschen anfasse, nehme ich oft viel an Emotionen wahr. So, okay. ne? Und dann hat sich das so entwickelt, dass ich immer mehr in diesen Traumabereich gegangen bin. Ne? Weil, also das ist mir so spannend, Trauma ist nicht in unserem Kopf, sondern es ist im Körper. Und in dem Moment, wo man ne, entweder in Berührung geht oder schaut, okay, was sitzt da, dann ja wird einem oft werden einem Sachen bewusst.
Mhm. Haben alle Menschen ein Trauma?
Was glaubst du?
Wahrscheinlich, ne?
Also, es gibt ja verschiedene Arten. Das ist oft so das Problem, weswegen, glaube ich, ganz viel Missverständnis da ist, ne? Wenn wir so an Trauma denken, dann denken wir entweder an so wirklich, ich sag mal, eine Vergewaltigung so, oder an Soldaten, die im Krieg waren und wieder zurückkehren. Ne? Und das sind halt die Schocktraumen. Mhm. Oder was wir oft im Kopf haben, ist diese posttraumatische Belastungsstörung. Das sind die dann schweißnachts oder ne, schweißgebadet nachts aufwachen. Und das ist zum Beispiel ein Bereich, den decke ich überhaupt nicht ab. Mhm. Und den meine ich auch nicht, wenn wir von Trauma sprechen.
Mhm. Sondern, weil der auch von, sagen wir, professionellen Psychologen und Psychologinnen gemacht werden
genau,
muss.
Also A, braucht es da wirklich eine spezielle Ausbildung und es war zum Beispiel was mich nie interessiert hat. Mhm. Ne? Also man hat ja immer irgendwie so eine Berufung so und es war was mich nie so gezogen hat. Mhm. Vielleicht auch, oft ist es so, dass es ja so mit der eigenen Geschichte erlebt oder gekoppelt ist, wo es so herkommt und ich hatte immer schon das Gefühl, ich möchte mich einfach immer mehr erfahren im Leben und merke, dass das war total spannend. Ich hatte letzte Woche hat eine Frau noch gesagt, ich dachte immer, ich bin authentisch, aber ich weiß gar nicht, was das wirklich bedeutet. Mhm. So, weil wie viel ist wirklich echt und wie viel ist angelernt? So, ne? Und wenn ich von Trauma rede, dann sprechen wir über Entwicklungstrauma. Und das ist das, was ja, was wir in unserer Kindheit erfahren. Das heißt, Entwicklungstrauma kann passieren, wenn deine Eltern zum Beispiel nicht richtig präsent waren. Ne? Also es gibt immer einen Unterschied zwischen diesen körperlich da und kümmern sich oder die sind wirklich total da, wenn du sie brauchst. Ne? Mhm. Wenn bestimmte Gefühle keinen Platz hatten. Ne? Also zum Beispiel ganz klischeehaft, Männer dürfen nicht weinen, so, ne? Und irgendwie, du hast als Kind noch den Drang, in die Emotion zu gehen, weil du einfach im Fluss bist und dann hast du Eltern, die sagen, nee, passt nicht, so, ne? Und dann schluckst du es runter und es bleibt im Körper. Oder es gibt Familien, wo keine Wut zugelassen ist. Es geht sogar dahin, dass ich, wenn jemand sehr früh Verantwortung übernommen hat, ne? Und eigentlich noch in dieser Kindphase ist und schon für die Eltern Verantwortung übernimmt, dann rutschst du ins Trauma. Wenn du nicht gesehen oder gehört wurdest, ne? Und ich meine jetzt nicht, du willst den Schokoriegel an der Kasse und schreist so lange rum, bis du ihn bekommst, sondern wenn du merkst, oh, irgendwie sprichst du immer was aus, aber dich hört niemand so. Ne?
Und aber dann, das geht ja eigentlich jedem irgendwann mal im Leben so.
Exakt.
Ne?
Also, Und es, also ich bin der Meinung, es gibt keinen Menschen, der kein Entwicklungstrauma hat. So, ne? Das ist einfach, das gehört einfach zum Leben dazu. So. Und gleichzeitig eröffnet es uns aber auch immer die Chance zu sagen, okay, wir entwickeln uns ein Stück weiter und schauen, dass wir diese Ketten so loswerden. Und dann können wir die Sachen nämlich viel mehr genießen, ne? Weil wir wissen, wie es auch anders ist.
Ich denke manchmal, also ich finde das ja super gut, sich mit sich selber zu beschäftigen und ich versuche das auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung, ist auch in meinem Leben ein großes Thema. Aber manchmal denke ich auch in dieser Zeit, wo wirklich jedes Trauma, wenn über jedes Trauma
sehr spricht trendig.
Und so, manchmal muss ich ehrlich sagen, denke ich auch mal, ja, aber reiß dich zusammen. Also also belästige nicht andere Personen ständig mit deinem Scheiß. Und das damit meine ich natürlich jetzt nicht, weiß, wenn dir was Schlimmes passiert ist. Aber es ist natürlich auch echt so eine krasse Mode geworden. Ich erzähl das hier mal so, dass ich ADHS habe, aber ich würde jetzt nie mein ADHS als irgendwie so eine Entschuldigung vorschicken. Ja. Also ich bin halt Musiker und wenn ich schlecht spiele, spiele ich schlecht. Und dann hilft es auch nichts, dass ich sage, ich habe aber ADHS. Also, weil wir alle müssen ja auch irgendwie in der Welt ein bisschen was bei, also weißt du, worauf ich hinaus will?
Ich weiß, und das ist total spannend, weil das ist genau der Mechanismus, wo es gefährlich ist, reinzurutschen, dass man das Trauma vorschiebt, um nicht in die Verantwortung zu gehen. So, ja. Ne? Und dieses, geht aber nicht, weil ich bin hochsensibel, ja, kann ich nicht machen. So,
weil dann könntest du ja auch genauso sagen, der arme Junge, der früher geschlagen worden ist und Gewalt erlebt hat oder aus dem Kriegsgebiet kommt, ja gut, dass der jetzt eine Frau vergewaltigt, ja,
so. Und tatsächlich muss ich gestehen, dass mir so in Soft-Version genau das mal passiert ist. Ne? Das war nicht in der Kinky-Szene, sondern in einem Hippie-Mantra-Singkreis am Lagerfeuer. Und es war eine kleine Gruppe und es war ein Mann da, der also quasi Flüchtling. Ne? Hm? Und der wurde irgendwie so aufgegabelt und dann hieß, ach komm, setz dich doch so ans Feuer. Und dann ist eine Bekannte von mir in die Büsche gegangen, weil sie pinkeln musste. Und der ist hinterher. So, ne? Und es ist nichts passiert, aber es war ganz klar, ne? Er hat sich irgendwie ausgezogen und wollte sie bedrängen, so, ne? Und dann kam sie wieder und hat gesagt, ey, stopp, Leute, mir ist das und das gerade passiert. Und alle Menschen haben gesagt, unter dem Motto, ja, stell dich doch nicht so an, der hat doch eine Vergangenheit und der ist doch gerade erst hier und der weiß vielleicht nicht so die Kultur und boah, null. Er geht null. Also ich habe dafür gesorgt, dass der aus dem Kreis geflogen ist, so. Und auch tatsächlich meine Freundin wurde im Nachhinein so ein bisschen gesagt, so, guck mal, ne, der hat's bestimmt nicht böse gemeint oder so. Nee, es ist keine Entschuldigung, ne, wo ich gesagt habe, geh zur Polizei, zeig ihn an. Mhm. So, ne? Also wir dürfen nicht unsere Traumen als Entschuldigung nutzen, dass wir in die Verantwortung gehen. Mhm. Super, super wichtig.
Mhm. Weil es hilft ja auch nichts. Selbst wenn man das alles verstehen kann, wenn ich Menschen umbringe, dann muss ich vor der Gesellschaft geschützt werden. Also das ist ja auch so, selbst wenn du vor Gericht für nicht zurechnungsfähig erklärt wirst und du wirklich gar nichts dafür kannst, weil du eine psychische Erkrankung hast oder schizophren bist, dann musst du trotzdem vor der Gesellschaft ja geschützt werden. So, ne? Also das hilft ja auch nicht.
Und ich bin immer der Meinung, es macht total viel Sinn, sich selber zu kennen. So, und sich bewusst zu sein, okay, wo sind so ein bisschen die Schwächen, welche Muster hat man? Weil je bewusster du dir bist, desto sicherer ist das Spiel. Und zwar für dich. Ne? Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe so unterschwelligen Muster, dass ich nicht gut für mich einstehen kann, dass ich nicht gut meine Bedürfnisse äußern kann. So. Und wenn ich das weiß, dann gehe ich natürlich ganz anders in eine Spielsituation und die Chance, dass ich irgendwas erfahre, was halt nicht so cool ist, ist halt einfach geringer, wenn du dich selber kennst. So. Und wenn du merkst, okay, woran kannst du es im Körper spüren, dass du jetzt eigentlich sagst, da ist eine Grenze.
Und ich glaube auch, der Gegenüber spürt das. Ja. Also ich glaube, das mir sagen häufig Frauen, die jetzt sehr, sehr stark sind. Also ich habe häufig den Satz gehört, wenn man so über Männer redet oder so, zu mir sind Männer nicht so.
Ja.
Also ich kann nicht beurteilen, was anderen Frauen passiert, aber zu mir passiert das nicht. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die das ausstrahlen, dass wenn du bei denen übergriffig wirst, dass die sich sofort massiv dagegen wehren werden.
Ne? Und das ist, ich sag mal,
Fluch und Segen. Da haben ja Täter auch ein Gespür
total.
Für.
Total,
ne?
Total. Und es gibt ja die Frauen, die sagen, bei mir passiert es immer wieder.
Ja, genau.
Die kennst du vielleicht auch.
Ja.
Und warum ist das so? Also es ist, wie gesagt, es ist Fluch und Segen, weil wenn wir irgendwann mal eine Erfahrung gemacht haben, dass jemand über unsere Grenze gelatscht ist, so ist das erstmal im System drin. Und unser Nervensystem will, oder ne, das ist gespeichert und das ist so das Gefühl von ne, Ohnmacht, Kontrollverlust. Und unser Körper würde gerne diese Situation überschreiben. Das heißt, irgendwie schafft dieses Leben, wie auch immer, uns in die gleiche Situation zu bringen, damit wir die Chance haben, anders zu reagieren. Mhm. So. Und das ist der Grund, warum dieser Paradox der Wiederholung, man einfach denkt, ich will das auf gar keinen Fall und trotzdem gerate ich wieder in die gleiche Situation. Und da ist, ich sag mal, diese ganze Kinky-Welt oft ein guter Spiegel, um sich wirklich Sachen bewusst zu machen und merken, okay, irgendwie scheine ich damit ein Thema zu haben. Und gleichzeitig ist es, ja, es ist immer die Gefahr, dass einem das wieder passiert, aber es gibt auch immer wieder die Chance zu merken, okay, und jetzt habe ich die Chance auszusteigen.
Ich muss gerade an so ein Experiment denken, was ich mal gesehen habe. Ist schon ewig her. Ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Aber da war so ein Mentalist, also so ein, man sagt ja, aber jemand, der halt auch sehr kleine körperliche Signale gut deuten kann. Und der hat am Gang erkannt, ob Frauen schon sexuelle Gewalt erlebt haben. Mhm. Also sie sollten einfach nur gehen und der lag zu 90% richtig. Die mussten einfach nur gehen und der hat das einfach gesehen. Ne?
Und das ist so, die Männer spüren das. Ne? Also ich habe das mal, ich habe mal einen Selbstversuch gemacht. Das war sehr spannend.
Ah, geil. Erzähl.
Also ich bin ja jemand, ich liebe ja, mich selber zu entdecken. So, ne? Mhm. Und ich habe auch, also ich mache seit 20 Jahren für mich Körpertherapie. So, ne? Also es ist auch nicht so, ich bin auch der Meinung, das darf jeder machen, einfach um sich selber kennenzulernen, ne? Und einfach um ja seinen Körper einschätzen zu lernen. Und mir ist mal so eine kleine Situation passiert, wo auch was in der Session gemacht wurde, was ich eigentlich nicht wollte. Überhaupt nicht schlimm, aber ich wollte es halt einfach nicht so, ne? Mhm. Also, wie gesagt, das war überhaupt gar kein Drama. Und was war, eigentlich konnte ich dem anderen das nicht vorwerfen, weil ich habe es auch nicht geäußert. Mhm. So, ne? Kann ich auch später gleich so ein bisschen sagen, okay, was, ne, woran liegt es denn so, ne? Weil im Kopf ist es ja immer, ja, kannst du das Safe-Wort sagen. So, mhm. ne? Aber du hast im Kopf, ich müsste jetzt eigentlich das Safe-Wort sagen, aber du sagst es nicht. So, und dann hat mich das so geärgert, dass ich wirklich das genutzt habe und hingeschaut habe, ne, woran liegt es? Und ich habe das wirklich geübt. So, und das, deswegen liebe ich ja diese. Deswegen liebe ich diese Kinky-Welt. Ich bin auf irgendeine Tanzparty gegangen, sehr knapp bekleidet und in der Hoffnung, dass mir irgendjemand, ne, ich glaube, fast alle Frauen haben das mal erlebt, dass sie irgendwie meine Hand auf dem Hintern hatten oder so. Und dann dachte ich, komm, jetzt gehe ich dahin. Und der Erste, der mir die Hand irgendwo hinlegt, wo ich das nicht will, dem schepper ich eine. So. Mhm. Hat leider keine gemacht, ne? Aber es ist genau das, was du meintest, ne? Die Menschen spüren das, weil du das ausstrahlst, so, ne? Und ich bin da mit so einer Energie hinter, ich denke, komm, jetzt macht, ne? Ich will das, so, damit ihr eine Reaktion bekommt und dann passiert's dir nicht, ne? Aber wenn du innerlich merkst, du hast irgendwie so die Prägung, ne? Keine Ahnung, die Bedürfnisse der anderen sind wichtiger oder so, ne? Wann sagst du nein? Da spielen einfach ganz, ganz alte Mechanismen mit rein.
Aber das ist ja auch eh, finde ich, ein ganz spannendes Thema. Wann macht man was oder wann ist es okay, dem anderen auch was zuliebe zu machen? Mhm. Gerade in Bezug auf den Reaktionsfetisch, ne? Also ich mache durchaus auch mal Sachen im BDSM, weil die Frau sich das wünscht. Ja. Also ich gebe mal so ein Beispiel. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, eine Frau zu fisten. Ist jetzt nicht so, wo ich so sage, wow, das finde ich super cool. Aber ich mache das schon sehr gerne, wenn jetzt eine Frau da richtig Bock drauf hat und ich spüre, dass sie das gut findet. Und da ist die Frage, wo ist denn, also dann mache ich das ja im Prinzip schon für die Frau.
Ja, das ist ja durchaus was, finde ich, was man in einer Partnerschaft oder in welcher Verbindung man es auch immer ist, ne? Wenn man merkt, okay, das ist wie so ein Geschenk, was man dem anderen gerne gibt, sehe ich überhaupt gar kein Thema, so.
Ja, ja, aber irgendwann ist ja,
ja, es, ne, in dem es Moment, wo es in die Aufopferung geht, ne, genau, dann wird's problematisch, so, ne?
Aber da gilt dann halt auch wie bei allen Dingen irgendwie, das, die Mischung macht das Gift. Genau. Oder so, ne? Also so ein bisschen.
Und das ist so das, worum ich sage, es macht Sinn, dass man sich selber kennt, ne? Weil wenn du merkst, okay, wann bist du wirklich, gibst du aus Fülle, so? Und wann gibst du aus, ich will geliebt werden, Muster, so, ne? Und da diesen Unterschied in dir zu bemerken, damit du genau weißt, okay, ich bleib wirklich in dieser, boah, ich gebe, weil es Spaß macht, so, ne? Mhm.
Lass uns doch mal auf deinen Weg zurückkommen. Ja. Du bist jetzt Heilpraktikerin und wie und wann hast du dann entschieden, dass dieses Heilpraktiker-Ding oder das therapeutische Heilpraktiker-Ding mit BDSM und Bondage zu vermischen?
Ja. Ich habe das gar nicht entschieden. Das hat so ein bisschen das Leben für mich entschieden, mhm. dass ich einfach viele Menschen aus der Szene sie quasi den Weg in meine Praxis finden. So, ich habe das auch bewusst.
Wie weißt du, wie das gekommen ist?
Ja, weil die mich kennen.
Okay.
Ne, ich gehe, ich habe, wie gesagt, bin in der Shibari-Szene unterwegs. Ich gehe gern tanzen. Ich gehe so auf Partys. Ich gehe auf Stammtische.
Okay.
Genau. Ja. Also ich bin einfach jemand, der eh gerne unter Menschen ist. So. Ja, und das war einfach, wo dann die Anrufe kamen und die Leute in meine Praxis kamen. Ich habe das auch gar nicht bewusst auf meiner Webseite so, ne? Die ist für die anderen sehr uneinsichtig so, ne? Aber trotzdem merke ich, okay, gerade wie gesagt, wenn es so um das Gefühl von eigener Grenze geht oder so, ne, da ist einfach ein Riesenbedarf da, ne? Weil ich würde fast mal unterstellen, dass 90% der Menschen kein gutes Gefühl für ihre Grenze haben.
Mhm.
Will niemand hören, wollte ich auch nicht hören so. Aber das ist genau da wirklich ehrlich hinzuschauen und zu merken, okay, ist sie vielleicht zu nah oder ist sie auch zu weit weg? Ne? Genau das kann ja auch sein. Ne? Also es das heißt ja, eine Grenzverletzung gibt's in dem Sinne, dass du jemanden zu nah an dich ranlässt, aber das kannst du genauso. Und da, ich würde fast mal so ein bisschen interpretieren, dass gerade im DS so der dominante Part oft seine Grenze sehr weit weg hat. Ne, weil der in irgendeiner Form gelernt hat, okay, wenn ich in Verbindung gehe, das könnte auch gefährlich werden und der schiebt eher so die Gefühle weg. Und auch da zu sagen, okay, wo ist wirklich eine Grenze, die mir gut tut? Ne, weil in dem Moment, wo man dominant ist, kann man voll in die Kontrolle gehen und du kannst bestimmen, wie nah du jemand an dich ranlässt. Mhm. So. Und oft ist es so, dass die Menschen, die eher in den devoten Part sind, dass die eher die Tendenz haben, jemanden zu nah ranzulassen.
Mhm. Ja. Und was hat denn dann dieses BDSM und traumatherapeutische irgendwie miteinander zu tun?
Dass wir im BDSM, also in dem Moment, wo wir in Verbindung mit jemand anders gehen, ne, und gerade, klar, es kann natürlich auch, ich sag mal, einfach ein netter Abend sein, so, ne, da merkst du es vielleicht nicht unbedingt, aber in dem Moment, wo wir wirklich merken, okay, wir gehen in eine Beziehung, es geht um Grenzen, es geht um Vertrauen, packen wir alles aus, ob uns das bewusst ist oder nicht. Also eine Freundin sagte mir, ja, aber ich will ja einfach nur eine coole Zeit haben. Ich mache mir doch keine Gedanken so über meine Trauma. Aber wir treffen uns halt nicht als zwei weiße Blätter, die eine Erfahrung machen, ne? Sondern du triffst dich mit dem, was du so im Gepäck hast, so. Und es geht auch nicht darum, dass man sich irgendwie in dem Sinne therapiert oder so, sondern dass man merkt, okay, ah, da ist mir bewusst, dass ich in irgendwas reinrutsche. Und was ich ja mega cool an der Szene finde, ist, dass so viel kommuniziert wird. Ne? Mhm. Also ich finde, im Swingerclub, da reden die ja irgendwie gar nicht, so gefühlt. Und bevor man in eine Spielsession geht, wird ja oft schon gesagt, okay, was fällt mir schwer oder was ist das Tabu, womit fühle ich mich wohl? Also darüber lernen wir ja manchmal schon, Sachen zu durchbrechen. Ne? Mhm. Wenn wir zum Beispiel sagen, okay, das und das fällt mir schwer, können wir den anderen quasi ein Stück weit mit ins Boot holen.
Wie spürt man im BDSM denn, gerade wenn man jetzt nicht so ein geiles Körpergefühl hat oder ja sehr jung ist, wie spürt man denn seine Grenze? Das ist ja, und auch dahingehend, ich meine, es kann ja auch schön sein, über eine Grenze hinwegzugehen, ne? Wie findet man da das richtige Maß? Das finde ich schon auch spannend.
Ich auch. Ich auch, wie gesagt, meine Faszination oder mein Herz schlägt dafür. Weil wir sagen ja immer, oh, ich will über die Grenze. Aber eigentlich wollen wir ja auch die Grenze wahren, so, ne? Und
vielleicht immer das Geile ist, an der Grenze zu spielen, ne?
Ja, und es kommt auf die Grenze an. Also wir müssen uns einfach klar machen, wir haben verschiedene Grenzen, so, ne? Wenn ich jetzt, ich sag mal, so ein bisschen aus der Therapeutensicht gucke, haben wir das Toleranzfenster. Ne? Das ist das, was in der Traumatherapie oft gesagt wird. Das heißt, wir haben eine Range, in der wir uns bewegen, in der wir handlungsfähig sind. Also das kann trotzdem aufregend und cool sein. So, aber sobald wir über dieses Fenster hinausschießen, gehen wir absolut in den Freeze-Modus oder in Flucht, Panik, Übererregung oder runter. Und das ist eine Grenze, die wollen wir niemals überschreiten, tatsächlich. Niemals. Mhm. Weil wenn diese Grenze überschritten sind, dann sind wir wirklich in dieser pathologischen Übergriffigkeit. Mhm. So. Dann gibt es eine, ich nenne sie jetzt einfach mal gesunde Grenze. So, das ist das, wo ich sage, ah, damit fühle ich mich wohl und keine Ahnung, die und die Technik will ich nicht machen, habe ich keinen Bock drauf. So, ne? Die würde vielleicht unser Toleranzfenster hergeben, so vom Nervensystem, aber wollen wir einfach nicht. Ne? Und diese gesunde Grenze ist halt irgendwo im Bereich von dieser Window of Tolerance quasi. Mhm. Und dann gibt's eben die Grenze, die gelernt ist. So, ne? Und gelernt heißt, da spielt ganz viel Erziehung und Vorbilder rein. Ne? Das heißt, wenn du zum Beispiel in einem Elternhaus aufwächst, wo der Mann andauernd über die Grenze von der Frau drüber getrampelt ist, so, hast du einfach als Kind aufgenommen, okay, das ist im Endeffekt ein natürlicher Zustand. Mhm. Und für mich ist es völlig normal, dass andauernd jemand, und es muss ja nicht immer irgendwie was Heftiges sein. Mhm. Ne? Es gibt ja schon ganz viele so minimale Grenzverletzungen. Mhm. Ne? Aber dieses, okay, es ist völlig normal, dass der andere das da. Ne? Dann gibt es kulturell ist die Grenze ganz doll geprägt. Gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Kulturen, wo auch, ne, da fließt auch Männer-Frauen-Bild mit rein. Selbstwert, Riesenthema, weil wenn irgendetwas wertvoll ist, dann möchtest du das auch gerne schützen. So, und wenn du selber merkst, ich habe gar nicht so das Selbstwertgefühl für mich, dann empfindest du das gar nicht so schützend wert und deswegen hast du gar nicht so den Anspruch, deine Grenze zu wahren. Also es ist wirklich ganz, ganz viel, was da so reinfließt. Und ich sag mal, bei dieser Grenze, das ist die, wo wir überprüfen dürfen, will ich die behalten oder nicht. Ne? Also in dieser Grenze sehen wir ganz viel Scham. So. Also ich bin zum Beispiel wirklich prüde aufgewachsen, so nenne ich das mal. Mhm. ich war zwar früh in der Szene, aber es hat unheimlich lange gedauert, bis ich wirklich sage, ich fühle mich da wohl so, ne? Und mir war alles peinlich so, ne? Und das ist zum Beispiel was, wo wir das total gut nutzen können, zu sagen, okay, über diese Grenze aus Scham quasi würde ich gerne geführt werden, weil innerlich stimme ich der nicht zu. Mhm. So, also innerlich will ich vielleicht eine Frau sein, die völlig frei ihre Sexualität lebt. Aber da ist diese Grenze von Kultur, von Vorbild, von eigenen Ansprüchen.
Angst vor Ablehnung.
Angst, ja, ja.
Also diese Erfahrung habe ich nämlich gemacht, wie viel Angst ich davor hatte, Frauen anzusprechen.
Mhm.
Weil du einfach weil du Angst vor der Zurückweisung
total,
hast. Ne?
Genau.
Und dann, kann man üben. Also ich habe das einfach, also jetzt nicht nur Frauen ansprechen, sondern bewusst mich in peinliche Situationen begeben.
Ja.
Also so zum Beispiel zu sagen, so ich bin in der Disco, die Tanzfläche ist noch nicht ganz voll und ich tanze wie der letzte
Hempel
da vor allen rum. Und dann, das ist aber auch dann im Moment, das ist einen Moment lang unangenehm und dann bist du total frei. Ne?
Das ist
also,
großartig, ja.
Das ist...
Und das ist sowas, was man, ich sag mal, so ein bisschen spielerisch nutzen kann, so, ne? Dass wenn du natürlich in einem DS-Konstellation bist, ne, dass der Dominante dir auftragen kann, jetzt tanz mal wie der letzte Hempel, so, ne? Und du dir einfach dadurch einfacher erlaubst, so eine Erfahrung zu machen.
Mhm. Wie ist es, selbst wenn man sich jetzt so Gedanken macht, was sind meine Grenzen? Aber man die noch nicht so richtig weiß. Jetzt hast du eben schon angesprochen, dass das Safe Word schützt nicht immer, weil man es dann vielleicht auch nicht wirklich sagt. Wie soll man denn jetzt, wenn man jetzt devot ist und ist relativ jung, wie kann man da gut und sicher an eine Session rangehen, dass man nicht über seine eigenen Grenzen geht? Weil ich glaube, ich habe das auch schon erlebt, dass ich jetzt nichts gemacht habe, was unabgesprochen war, aber dass ich so das Gefühl hatte, dass die Frau danach, dass der das doch zu viel war.
Mhm.
Vielleicht noch nicht mal unmittelbar danach, aber
irgendwie bleibt ein komisches Gefühl.
Ja,
so,
also ich kann ein konkretes Beispiel nennen, was ich dann schon mal hatte, dass eine Frau ist dabei sehr geil fand, gefilmt zu werden.
Mhm.
Und es dann im Nachhinein, die irgendwie natürlich Schiss bekommen hat, dass ich damit irgendwas anstellen könnte, würde ich natürlich nie machen. Oder eher das unangenehm war, dass ich dieses Material von ihr habe. Das habe ich zwei, dreimal erlebt.
Mhm.
Weißt du?
Ja. Also tatsächlich ist, ich glaube, der erste Schritt, und das ist vielleicht so ein bisschen der schwierigste, dass man vor sich selber erstmal ein Gespür dafür bekommt und sich auch ehrlich eingesteht, ey, eigentlich habe ich gar nicht so ein richtig gutes Gefühl für meine Grenze. So, ne? Also das ist ja auch ganz viel und da spielt nämlich so massiv das Muster rein, ich möchte dem anderen gefallen. So, ne? Und manchmal sind so die Bedürfnisse des anderen sind wichtiger und dann fängt man an, sich das so im Kopf schön zu reden. So schlimm ist es ja eigentlich auch noch gar nicht und es ist ja auch noch nicht dramatisch, aber eigentlich bist du trotzdem schon so in dem Bereich, wo du sagst, du musst Stopp sagen.
Mhm.
Und das einfach ehrlich vor sich selber einzustehen, ist schon mal das A und O, ne? Dass du einfach so eine Bewusstheit hast.
Aber man weiß es ja vielleicht auch gar nicht.
Nee, tatsächlich.
Also man muss ja wissen, also dass es einem nicht gefällt, ohne, also ja. Wenn du es.
Du merkst es danach. So, es ist tatsächlich der Klassiker, dass du irgendwie was machst und du kommst nach Hause und merkst, boah, irgendwie fühlt sich das so ein bisschen leer an, ne? Irgendwie geht's dir nicht so ganz gut. Und da sind wir voll in der Traumaenergie. Und, das, wie gesagt, es muss ja auch nicht immer alles so dramatisch enden, ne? Dass du dann auf einmal dass du merkst, wenn du irgendwas war da nicht stimmig für mich, ne? Und dann kannst du ja nicht reinspielen und zu sagen, okay, woran lag's denn, ne? Und ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass man in der Szene gut seine Grenzen spüren kann, wenn man da nicht so ein Gespür für hat oder das lernen kann, weil oft die Sachen sehr schnell, sehr massiv sind und um wirklich ein gutes Gespür für die Grenzen zu bekommen, brauchst du ganz, ganz viel Ruhe. Dass du wieder mit dem Körper connected ist. Also das ist zum Beispiel, was ich viel in der Praxis mache, dass man, woran kann ich, ne, wir hatten das Thema eben, okay, den einen Frauen passiert es immer wieder, dass sie an den falschen Mann geraten, so. Und woran kann ich denn unterscheiden, ist es ein Mann, der mir gut tut oder ist es ein Mann, der mir nicht gut tut? Und das ist mir eigentlich total spannend, ne? Das heißt immer, hör auf deine Intuition, aber unsere Intuition ist einfach auch in diesem, ne, durch unsere alten Prägungen drin und der Körper sagt es dir aber.
Sind denn diese Prägungen eigentlich immer schlecht?
Nö.
Also es gibt ja auch durchaus Prägungen, die Sinn haben, ne?
Ja.
Also eine gewisse Scham oder also dass man zum Beispiel, so ein Klassiker ist ja, dass man zum Beispiel nicht immer die pure Wahrheit sagt, ist ja gut. Weil wenn Menschen in der Welt leben würden und sich immer die härteste, genau das, was sie denken, ins Gesicht sagen würde, dann würde unsere Gesellschaft ja nicht funktionieren. Ne? Also da muss man ja auch ein bisschen checken, irgendwie, welche Sache ist gut oder welche Sache ist schlecht.
Also ich kann es ein bisschen mit mir und der Scham sagen. So, ne? Ich habe ja schon erzählt, ich komme so voll aus diesem Schambehafteten und mich hat das lange immer so gestört und dass ich das Gefühl habe, ich schränke das so ein. Und mittlerweile habe ich es so aufgelöst, dass ich sage, ich liebe es immer noch damit zu spielen. So. Aber es ist kein Leidensdruck mehr. Und ich weiß, das ist, wie gesagt, das ist so ein Spielzeug wie eine Peitsche oder so. Mhm. Ne? Du kannst das nehmen und kriegst mich damit so. Aber es ist nichts mehr, was mich so beeinflusst, dass ich sage, ich gebe die Führung aus der Hand. So, ne? Das heißt, ich bin trotzdem noch, dass ich merke, okay, selbst wenn ich in der Scham bin, bin ich noch gut in der Reaktion. Ich weiß, ich habe danach nicht dieses Gefühl von Leere, weil ich irgendwie was tue, was nicht so cool ist. Und trotzdem kann ich es einfach cool nutzen. Mhm. So, und daran merkst du, okay, da hast du kein Thema mehr in dem Sinne, dass es irgendwie Leidensdruck oder so erfüllt. Mhm.
Was sind denn so deine typischen Klientinnen? Was sind so die Themen, die so typisch?
Also, und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen in der Natur der Sache. Menschen, die mir sehr ähnlich sind, so wie ich vor 20 Jahren waren.
Ah, okay, interessant. Ja.
Und ich glaube, das macht auch am meisten Sinn, weil ich genau weiß, wie es denen geht. So, ne? Also, ich habe tatsächlich hauptsächlich Frauen, auch ein paar Männer, meistens Menschen, die sehr sensibel sind, die in irgendeiner Form eine Neurodiversität
Aber mitbringen. Paartherapie machst du gar nicht, oder?
Habe ich auch mal oder ab und zu, ganz selten. Also ich finde, man kann ja total kreativ sein. Ne? Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich traumasensible Sklavenverträge mit Menschen entwickle, so in der Partnerschaft. Dass man einfach merkt, okay, und da zum Beispiel dieses, ne, wenn du Probleme hast, deine Bedürfnisse zu äußern, so, ne, aus deinen alten Prägungen.
Dass ich dann quasi meine Sub vorher zu dir schicke und du mit der den Sklavenvertrag.
Ja, oder wenn man das zusammen entwickelt, ne? Also man kann das ja wirklich vertraglich aufnehmen, dass man, dass sie, keine Ahnung, ab welchem Punkt bestimmte Sachen sagen muss, so, dass sie für sich einsteht, so. Hm. Und damit überspielt man diesen Mechanismus, ich muss dem anderen gefallen, weil, um den anderen zu gefallen, muss ich mein Safe-Wort sagen, wenn es an meiner Grenze ist. Hm. So, also manchmal muss man ein bisschen kreativ werden, so, um unser Mind auszublenden. Tendenziell, wie gesagt, sind schon eher Frauen. Ich arbeite auch gerne 1:1, muss ich sagen. Also ich habe Paare, aber meistens ist es so, dass trotzdem dann nochmal die Menschen einzeln kommen. So, ne? Weil man einfach nochmal merkt, okay, was bringt jeder für sich mit, ne? Und ich habe eigentlich die Menschen, die sagen, okay, mich nervt das mit diesen auferlegten Prägungen, ne, da ist irgendwie was anderes und ich kann eben nicht frei leben, sondern in irgendeiner Form fühle ich mich blockiert und die kommen.
Fühlst du dich noch blockiert irgendwie?
Immer mal wieder, ne? Mhm. Also man ist ja auf dem Weg. Ich muss gestehen, ich habe immer das Gefühl, ich gehöre wirklich zu den sehr glücklichen Menschen. Mhm. So. Und ich finde auch, das Älterwerden ist cool, weil es irgendwie immer freier wird, ne? Und aber natürlich komme ich an Themen dran, die mir schwerfallen, ne? Also ist das erste Mal, dass ich gefilmt werde, ja. Das war durchaus, es ist so ein bisschen wie bei dir, ne? Ich habe viel negative Erfahrung gemacht mit Bloßstellen, ne? Mit ausgelacht werden. Und das war auch, wo ich gedacht habe, okay, begebe ich mich bewusst in diese Situation, um mich so ein bisschen zu challengen? Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Mhm. Ne? Deswegen, ich merke natürlich, dass was kommt, aber ich merke, es wird immer einfacher. Mhm. Und je besser, ich glaube, ich bin jemand, der sich sehr gut kennt, so, und desto leichter wird das Leben.
Wenn man, also ich würde jetzt mal unterstellen, dass du deine Grenzen sehr gut weißt und gut kommunizieren kannst. Wenn du jetzt auf deine Sexualität der letzten 20 Jahre zurückblickst, hast du dann das Gefühl, dass Grenzen auch, also dass sich das nochmal ändert, dass Grenzen auch weniger werden oder eher mehr werden? Also ich weiß zum Beispiel, bei mir ist, ich mache zum Beispiel jetzt Praktiken gerne, wo ich noch mit 25 Igitt gesagt habe, das will ich nicht, das will ich nie machen. Mhm.
Ja, also ich finde beides. Also bei manchen Sachen ist merke ich, meine Grenze ist enger geworden.
Zum
ne?
Beispiel?
Zum Beispiel so, ach, es war so dieses, ich will mich ausleben und es muss, ich sag mal, schnell und hart und extrem sein oder es muss die Suspension sein. Mhm. So, ne? Das war so am Anfang. Mhm. Klar, wenn du Seile machst, dann musst du in der Luft hängen. So. Mhm. Und da bin ich voll zurückgegangen, wo ich sage, okay, nee, es muss nicht extrem sein. Ne? Mir ist wirklich diese Quantität oder ne, die Qualität ist mir wichtig. Und zu sagen, okay, ne, ich brauche nicht mehr das Extrem, sondern ich brauche eher die Verbindung. So, ne? Also da ist meine Grenze eigentlich, hat sich verschoben. Mhm. Gleichzeitig mache ich Sachen, die hätte ich mit 20 niemals gemacht, weil ich so schambehaftet war. So, ne? Also das,
zum Beispiel?
Das sage ich jetzt.
Okay.
Das darfst du mich fragen, wenn wir uns auf dem Stammtisch sehen.
Alles klar. Alles
herzliche klar. Einladung.
Okay, alles klar. Gibt's noch was dir wichtig ist?
Nee, ich musste gerade schmunzeln, weil das gerade so ein total schönes Beispiel ist. Wie gesagt, ich komme ja auch.
Früher hättest du es gesagt, meinst du?
Früher hättest du es gesagt. Ja, okay. Tatsächlich.
Ja.
Also, und das immer wieder zu lernen, und das sind so diese neuen Erfolge, ne? Also, dass man merkt, okay, früher habe ich mich ganz schnell beeinflussen lassen und dieses, ich muss ja jetzt eine gute Antwort geben. Und heute merke ich, nee, es ist so automatisiert, dass es mir fast gar nicht mehr auffällt.
Kommt das, finde ich jetzt, fällt mir gerade noch ein, hast du das Gefühl, dass es bei Männern eher gut ankommt, wenn Frauen ganz klar ihre Grenzen benennen, oder dass Männer das vielleicht doof finden, dass man ganz klar seine Grenzen benennt?
Ich finde es gut, wenn, also ich, meine Erfahrung ist, dass es Männern unheimlich viel Sicherheit gibt. So,
ja,
ne?
Ja,
also
ja.
Mein Mann hat irgendwann mal gesagt, boah, Simone, ich kann mit dir so gut spielen, weil ich mich genau darauf verlassen kann, dass du mir wirklich sagst, wenn es nicht gut ist.
Genau,
dass
so,
es
dann nicht danach das Telefonat kommt, hör mal, eigentlich war es der übergriffig oder so.
Ja. Ja, ja. Und das ist ja was ist ja das Schlimmste, was dir passieren kann so als Mann. Du willst das gar nicht und du machst aber irgendwas. So.
Ja, das ist mir auch schon passiert. Ja.
Und das ist was, wo du ja immer in so einer Halb-Acht-Haltung bist als Mann oder als dominanter Partner.
Habe ich aber auch das Gefühl, dass gerade so die jüngere Generation, also Sabrina und ich hatten ein paar Mal jetzt Dreier mit relativ jungen Frauen, so weiß ich nicht, 22, 23. Und da habe ich mir gedacht, mein Gott, wie gut die das sagen können.
Ja.
Also das war so eine Situation, wo ich so gemerkt habe, okay, ich packe so ein bisschen an den Hals und ich merke, die geht total ab. Mhm. Und dann denke ich, da war es so die Situation, das war so nach dem Club halt, ne? Und auch nicht ganz nüchtern. Und dann habe ich auch gesagt, ja, was geht und wie soll man das machen? Und ne? Und dann hat die runtergerattert, was geht und was nicht geht. im halb betrunkenen Zustand und ich dachte mir nur so, boah,
geil,
super, ja, ne?
Das ist das, einfach das großartig. Ist und das cool. ist das, wo ich sage, je besser du dich kennst, desto sicherer spielst du für dich. Mhm. Auch für den anderen, ne? Also es ist immer ein Geschenk, finde ich, wenn man sich selber gut kennt, auch für den anderen so gegenüber, weil dass du mit mir eine schlechte Erfahrung hast, die Chance ist wirklich gering, so, ne? Weil ich gut für mich sorgen kann. Aber auch für mich, ne? Also ich, und da muss man auch immer gucken, ne, klar, als devoter Part gibt man ein Stück Verantwortung ab, aber man darf niemals aus dieser eigenen Verantwortung rausgehen, gut für sich zu sorgen.
Mhm. Und das Ding ist, was wir eben schon hatten, du ziehst damit halt auch Männer an, die das gut finden. Ne? Mhm. Also ich beantworte mir die Frage quasi gerade selber. Das Problem ist natürlich, dass Frauen oder Menschen, die das nicht können, natürlich dieses
Anziehen,
dieses Ausnutzende, ne? Also gerade wenn man jetzt so über so Sachen reden wie dass Frauen in die Sexarbeit gezwungen werden. Das ist ja heute nicht mehr so, dass die wirklich geraubt werden oder in einem Gefängnis gehalten worden, sondern das ist ja psychisch, wie das passiert. Und da treffen dann auch zwei Personengruppen, die Menschen, die sich nicht gut für sich selbst sorgen können und die Menschen, die wissen, wie sie das ausnutzen, aufeinander.
Ja. Und das ist mir auch super, super wichtig, dass wenn irgendjemand mal sowas passiert, ne, dass man einfach, also oft ist ja, dass da eine riesige Scham oder Schuld mitschwingt. Ja. Ne, dieses, boah, warum hab ich das mit mir machen lassen? So, ne? Ja. Und dass man sich da als erstes bewusst macht, okay, das liegt nicht weder an deinem Intellekt noch an deinem Willen so, sondern da spielen so viele Mechanismen rein, dass einfach ältere Parts von unserem Körper, von unserem Gehirn übernehmen, dass du vielleicht gar keine Chance hattest. Mhm. So, ne? Und weil viele, also die Dunkelziffer ist ja auch massiv, dass wo irgendwas über der Grenze passiert ist, dass die Leute sich keine Hilfe holen. So, ne? Weil man einfach denkt, boah, scheiße, eigentlich hätte ich das anders machen müssen. So, ne? Eigentlich hätte ich ja was sagen müssen oder so, ne? Und da einfach zu merken, okay, nee, da spielen wirklich nur andere Faktoren mit rein. Und wirklich auch den Mut zu haben, irgendwo hinzugehen. Und wie gesagt, es muss ja nicht heftig sein, sondern wenn du merkst, oh, irgendwie habe ich nicht so ein gutes Gespür dafür und zu sagen, okay, ey, es ist super spannend zu entdecken, wo ist denn jetzt so deine Grenze, ne? Und das kann man sowohl im therapeutischen Bereich machen, man kann es aber zum Beispiel auch wirklich, ne, deswegen liebe ich auch zum Beispiel Shibari, ne? Also ich finde sowohl Shibari als auch Tantra, es sind beides so Aspekte, die mich auch echt faszinieren, dass man das wirklich übt. Dass man übt, Nein zu sagen. Das ist total spannend, weil im Kopf klingt es total F, aber ganz oft erlebe ich das, dass Frauen auch Nein sagen, wir üben das. Und dann rutschen die oder kollabieren mir innerlich so sehr, weil sie denken, sie haben irgendwie, weil es so fern ihrer Komfortzone ist. Hm. Super spannend.
Cool.
Ja.
Yeah. Möchtest du noch was sagen sonst? Wir sind eine Stunde dran.
Wow, okay.
Glaubt man nicht, wow, ne? Es ist.
Und ich dachte, was soll ich denn bloß erzählen?
Ja,
das ist spannend. Ja.
Links weg. So. Vielleicht wolltest du uns sagen, was du so anbietest, wer sich an dich wenden kann und.
Ja, sehr gerne. Also ich, tatsächlich ist dieser Shibari-Trauma-Tantra-Aspekt noch recht neu. Der ist wirklich jetzt auch durch Begegnung entstanden, dass ich merke, oh, das macht total Spaß und ich habe alle Tools und eigentlich muss ich nur das Puzzleteil zusammensetzen. Mhm. So, ne? Und das ist was ich anbiete, dass ich wirklich traumasensible Shibari-Session anbiete. Mhm. Also wie gesagt, nicht in dem sexuellen Aspekt, sondern dass es darum geht, Grenzen zu spüren, Verbindung zuzulassen, sich fallen zu lassen oder auch im Körper sitzt halt das Trauma so. Das hatten wir ja eben besprochen. Mhm. Ne? Also Trauma ist nicht das, was dir passiert, sondern das, was im Körper verbleibt. Mhm. Ne? Und das kann man halt auch nicht über den Kopf lösen, sondern über den Körper so, ne? Das heißt, da wirklich körperlich mit in dem Sinne zu spielen und zu schauen, okay, was möchte dein Körper ausdrücken, das ist total spannend so, ne? Also da, wenn da jemand Interesse hat, sehr gerne. Genau, so habe ich meine therapeutische Praxis, ne? Bin gerade dabei, auch eine Webseite wirklich nur für den Bereich zu machen. Also ich habe so meine offizielle Webseite, aber dass ich sage, oh, ich mache so eine BDSM-Trauma-Webseite. Mhm. Und auch ganz wichtig, wenn irgendwie ein akuter Übergriff ist, ich habe tatsächlich immer so eine 48-Stunden-Range, wo ich Notfalltermine habe. Ne? Mhm. Und das ist wirklich auch so ein bisschen die Ermutigung, weil ganz oft, wie gesagt, melden die Menschen sich nicht, ne, und reden sich das dann so selber schön. Und gut, bei mir muss man es natürlich bezahlen. Ne? Also ich bin selbstständig. Es gibt aber auch andere Hotlines, dass ich einfach sage, komm, ruft irgendwo an, wenn euch was passiert ist. Ja.
Cool.
Genau. Und ansonsten, alles Persönliche sage ich nicht unbedingt hier vor der Kamera, aber sprecht mich an, wenn ihr mich auf einer Party seht. Ich rede sehr gerne. Ich finde es einfach super spannend und es ist wirklich eine Erfahrungsreise.
Ja, cool. Ich habe immer eine Abschlussfrage.
Mhm.
Was hättest du gern mit 18 über Sexualität gewusst, was du heute weißt?
Nichts. Tatsächlich nicht.
Cool. Das ist, also die Antwort hat man noch nicht. Sehr gut.
Weil.
Die letzte Antwort war alles.
Ah.
Das ist alles oder nichts. Cool.
Weil ich, es geht ja genau darum, das zu entdecken. So, ne? Und ich brauch's nicht sagen, oder?
Ich wollte gerade sagen, das ist ein super geiles Schlusswort. Das ist einfach ein super geiles Schlusswort.
Okay.
In diesem Sinne. Tschüss.
Cool. Okay.